Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und wie immer sage ich Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr an diesem Wochenende die Möglichkeit habt, ein bisschen durchzuschnaufen, euer autonomes Nervensystem zu pampern und zu pflegen und somit ordentlich Kraft zu tanken nach einer wahrscheinlich anstrengenden Woche. Ich nehme euch heute mit auf einen inspirierenden Ausflug in die faszinierende Welt der Naturheilkunde, die in der aktuellen Zeit, zumindest ist das mein Eindruck, doch nach und nach in kleinen Schritten wieder mehr Anerkennung und auch immer mehr Anhänger bekommt. Als Ergänzung zur klassischen Schulmedizin, finde ich, ist das eine unschlagbare Kombi. Ich war eingeladen in das 4-Sterne-Wellness-Hotel der Eisvogel im niederbayerischen Bad Gögging, um mit der Gastgeberin Margit Zettel-Feldmann über die heilende und großartige Kraft von Hopfen, Moor und Schwefel zu sprechen. Und ich kann euch sagen, da steckt einiges drin. Ihr Herz schlägt laut für diese erstaunlichen Multitalente und Geschenke der Natur, die so viel Gutes für uns Menschen in sich tragen, wenn wir nur wissen, was und wie wir es für uns nutzen können. Die drei können nämlich echte Verbündete sein für unsere psychische, aber auch unsere physische Gesundheit. Ich wünsche euch viel Vergnügen und natürlich viele schöne Inspirationen mit unserem Gespräch. Liebe Hallo. Frau Zettel-Feldmann, schön, dass ich da sein darf in Ihrem wunderschönen Haus in dieser außergewöhnlichen Gegend. Wir sprechen heute über drei absolute Wundermittelchen: Hopfen, Moor und Schwefel. Aber bevor wir da einsteigen, diese Gegend, in der wir hier uns gerade befinden, in Niederbayern, in Bad Gögging, ich bin ja auch ein sehr feinfühliger Mensch, erscheint mir energetisch doch ein sehr außergewöhnliches Fleckchen Erde zu sein. Können Sie uns ein bisschen was erzählen über die Region?
Ja, die Region ist wahrlich außergewöhnlich, denn wir liegen hier nah an der Donau. Wir haben diese Schwefelquellen, die sicherlich was mit der Umgebung hier anstellen. Und ich denke, dass auch die Römer vor 2000 Jahren das schon wussten und ja, auf jeden Fall zu schätzen wussten, was diese Schwefelquellen hier für ihre Gesundheit bedeuten können. Und wir liegen ja hier in der Hallertau, dem größten zusammenhängenden Hopfenanbaugebiet der Welt, das hier natürlich das Landschaftsbild prägt, in Verbindung mit dieser hügeligen Landschaft, mit dem Donaudurchbruch im Kloster Weltenburg. All diese Dinge, die prägen hier und machen dieses Fleckchen Erde hier zu was Besonderem.
Bis zu meiner Ankunft, beziehungsweise bevor ich mich dann auf unser Gespräch vorbereitet habe, war ich sicher, Schwefelquellen gibt es nur in Island. Da war ich nämlich vor 11 Jahren mittlerweile und da riecht man den Schwefel natürlich auch überall in der Luft. Sie haben es gerade in einem Nebensatz erwähnt, die wurden vor 2000 Jahren von den Römern entdeckt, die Quellen hier.
Ja, die haben die damals schon genutzt, eben für ihre geschundenen Knochen, die sie nach ihren langen Märschen hier hatten. Und die Schwefelquellen sind seit dem Zeitpunkt hier in Bad Gögging bekannt.
Ich finde es immer sehr interessant, auch ein bisschen was über meine Gäste zu erfahren, denn es ist ja kein Zufall, dass Sie hier sitzen. Ihr Weg hat Sie ja auf die Fährte gebracht. Nicht nur wahrscheinlich, weil Sie hier groß geworden sind, sondern da muss ja auch eine Leidenschaft und eine Faszination da sein für diese Geschenke der Natur. Wann und wie sind Sie denn auf die Spuren von Hopfen, Moor und Schwefel gekommen? Oder wann wurde Ihnen klar, was da eigentlich alles drinsteckt?
Also so richtig klar geworden ist es mir vor ein paar Jahren, drei, vier Jahren. Habe es dann natürlich immer ein bisschen noch zur Seite geschoben, weil ich meine, wenn man hier in Bad Gögging groß geworden ist und hier lebt, dann gehören Schwefel, Moor und auch das Thermalwasser, das es hier noch gibt, und der Hopfen einfach dazu. Das ist sowas ganz Selbstverständliches. Wir kennen das nicht anders. Es gab immer Kurgäste, es gab immer Leute, die gekommen sind und hier ihre dreiwöchigen Kuren gemacht haben, um die Gesundheit eben zu fördern. Und manchmal ist das Gute so nah und man nimmt es einfach gar nicht so wahr, weil es so selbstverständlich ist. Und wenn man dann aber selber mal so ein bisschen in die Jahre kommt und es mal hier zwackt und da zwackt und man sich mal mit dem Thema beschäftigt, was man denn tun kann, ohne Medikamente zu schlucken oder eben auch die Erfahrung von vielen Kurgästen hat, die über Jahrzehnte jedes Jahr zweimal oder manchmal auch öfter für 14 Tage oder 3 Wochen nach Bad Göcking gekommen sind, um Moorbäder, Schwefelbäder und Moorpackungen zu nehmen, sage ich jetzt mal, oder sich behandeln zu lassen und in der Kombination mit dem Thermalwasser. Und die uns dann hinterher erzählen, dass sie über Wochen und Monate manchmal ihre Medikamente in der Dosierung reduzieren konnten oder manchmal dann gar keine Medikamente brauchten oder die Rheumaschübe weniger geworden sind oder weniger schmerzhaft oder die Abstände dazwischen größer, dann fängt man halt an, sich darüber mal Gedanken zu machen und zu sagen, naja, mag jetzt vielleicht nicht besonders attraktiv sein zu verkaufen oder wie man heute so sagt, es ist nicht besonders sexy.
Wie bescheuert aber, eigentlich.
Ne? Ja, aber es hilft und das ist jetzt hier so mein Thema, dass ich sage, man muss einfach mal das wieder wirklich nach vorne bringen, was diese Naturheilmittel für uns Gutes tun. Mhm. Und dann lag es für mich natürlich auf der Hand, dieses Thema Wechseljahrbeschwerden, Menopause, all diese Dinge, ja, die spielen damit rein. Und wenn man sich mit dem Thema immer ein bisschen auseinandersetzt, sei es zum einen mit den Indikationen der Heilmittel und dann eben auch mit den Problemen, die in diesem Zeitabschnitt auf einem zukommen können oder die einem Probleme machen können, dann gibt es einfach Schnittmengen und da kann man die für sich nutzen.
Ich würde jeden Bereich so einzeln gerne für sich beleuchten und wenn es recht ist, mit dem Hopfen beginnen. Aktuell forscht die Universität Erlangen-Nürnberg an der Wirksamkeit als Antibiotikum. Man weiß über den Hopfen viel und es wird jetzt geforscht, ob man in der Geflügelhaltung das Antibiotikum ersetzen kann durch Hopfen. Ich finde es fast schwer zu sagen, wo Hopfen nicht eingesetzt wird. Erzählen Sie mal, was der Hopfen alles kann und wo er uns helfen kann im Alltag.
Man muss es ein bisschen unterscheiden. Es gibt da zwei Thematiken. Das eine ist so die gesundheitsfördernde Maßnahme natürlich, dann ist es das Thema Hopfen natürlich klassischerweise, wie es die meisten kennen, von der Sache mit dem Bierbrauen. Und auch da ist er ja eigentlich zum Bierbrauen der Hopfen gekommen, um das Bier haltbar zu machen. Also ist ja, der Geschmacksträger kam ja dann eigentlich nebenbei oder dass das eben diese Bitterstoffe oder die verschiedenen Aromen der verschiedenen Hopfensorten dann mit dem Geschmack mit dem Bier eine Rolle spielt. Aber eigentlich ist der Hopfen zum Bier gekommen, weil man was brauchte, um ihn haltbar zu machen. Also und das ist ja auch wieder dieser Punkt mit dieser antibakteriellen und entzündungshemmenden wiederum dann für den Körper entzündungshemmenden Eigenschaft. Und man hat auch so in der Volksmedizin, so wenn früher die Häuser waren ja feuchter und hat ja nicht so die Heizungen gehabt, dann hat man hinter Bücher zum Beispiel Hopfendolden gelegt oder so Reben vom Hopfen, die dann das Ungeziefer von den Büchern ferngehalten haben. Also das ist schon ein Punkt, der da mit reinspielt.
Ich habe eine Hopfenmassage genießen dürfen. In welchen Varianten gibt es den Hopfen alles?
Also wir nutzen den Hopfen hier im Spa in erster Linie mit seiner Eigenschaft der Beruhigung und der Entspannung. Aber auch das Thema Hautstraffung, weil der Hopfen auch so ein Phytohormon enthält, das dem weiblichen Östrogen ein bisschen ähnlich ist, sage ich jetzt mal. Daher kann man das da sehr gut mit nutzen. Ebenso bei einer Hopfenölmassage geht es sehr gut. Wir bieten auch Hopfenstempelmassagen an. Und natürlich ist der Klassiker so wirklich so ein Hopfenbad. Also man legt sich in eine warme Badewanne, die ja von Haus aus schon entspannend wirkt, aber dann in Verbindung mit den getrockneten Hopfendolden und einem guten Schuss von einem gut angesetzten Hopfenöl kommen einfach diese Duftstoffe und diese Wirkung des Hopfens dann über die Atemwege und einfach dann übers Einatmen nochmal direkt in den Körper nehmen wir diese beruhigenden Stoffe auf. Und ja, wenn man so richtig gestresst ist und zum Ankommt und dann so ein Hopfenbad nimmt, dann ist man angekommen. Also dann fällt alles ziemlich schnell von einem ab.
Sie haben die Menopause schon angesprochen. Spielt der Hopfen bei der Hormonregulierung eine Rolle? Kann man das hilfreich einsetzen?
Ist natürlich so noch nicht nachgewiesen, aber der Hopfen enthält eben dieses hautstraffende Phytohormon. Und nachdem der Östrogenspiegel ja sinkt, ist es eine Möglichkeit, eben da vielleicht ein bisschen dagegen zu wirken. Das geht bei Schlafstörungen los, die einem, kann einem da Hopfen helfen, sich einfach ein bisschen ruhiger zu werden. Er ist, hat eine schmerzstillende Wirkung, das heißt eben gerade bei diesen Gelenkschmerzen oder Muskelschmerzen kann er hilfreich sein. Er ist ein bisschen durchblutungsfördernd, er stärkt das Herz-Kreislauf-System, er stärkt auch die Blasenfunktion, also das heißt so bei diesem Thema ein bisschen Inkontinenz im Beginn, also kann es hilfreich sein. Da gibt es eben viele, viele Geschichten. Auch das Thema Haarausfall ist ja manchmal ein Thema, auch da gibt es verschiedene Dinge, wo man sagt, dass er hilfreich sein kann.
Wir haben uns gestern so ein bisschen im Vorgespräch schon unterhalten, dass momentan die Zeit ist, wo die Naturheilkunde, die Naturmedizin wieder so ein bisschen mehr Anerkennung erfährt und natürlich von der Schulmedizin immer noch so ein bisschen weggelacht wird. Also es gibt schon auch noch den alten Krieg, Glaube gegen Wissenschaft. Wie empfinden Sie die Zeit, in der wir gerade leben?
Also die Zeit generell ist spannend natürlich, nachdem natürlich alles im Umbruch ist. Also es ist gesellschaftlich sehr viel im Umbruch. Es ist bei jedem einzelnen Menschen, glaube ich, ja ziemlich viel im Umbruch, durch das nichts mehr so ist, wie es mal war. Man spricht ja inzwischen so von der guten Zeit vor Corona und der Zeit nach Corona. Und das hat mit den Menschen schon einiges angemacht. Und ich glaube, manche werden auch ein bisschen achtsamer mit sich und man hat vielleicht auch die Zeit genutzt zu merken, hoppala, ich muss die Zeit für mich nutzen, weil sie doch wirklich begrenzt ist. Und ich denke, man kann diese Kombination eben aus was für die Gesundheit tun und sich erholen, ein bisschen aktiv Urlaub machen, das kann man vielleicht ganz gut kombinieren. Also ich sehe da einen guten Weg drin, das Thema Achtsamkeit für sich selber zu stärken und eben auch achtsam sein in Form von nicht alles an Tabletten in mich so reinzufuttern, sondern mal zu schauen, welche Alternativen es gäbe. Und wie gesagt, Bad Göcking ist seit vielen Jahren ein Kurort. Wir sind seit 1919 ein anerkannter Kurort. Schwefelwasser ist das wir hier im Ort haben, ist ein Humanarzneimittel, als solches anerkannt. Die Wirksamkeit des Moores ist bewiesen, Thermalwasser auch. Also so, dass wir hier in der Kombi da wirklich eigentlich vier Schätze haben.
Ich habe gelesen, der Hopfen sei die Diva unter den Hanfgewächsen. Stimmt das?
Ja, sie ist sehr empfindlich. Und sie will, es gibt diesen Spruch bei den Hopfenbauern, der Hopfen will seinen Herrn jeden Tag sehen. Also das sagt eigentlich schon sehr viel aus, wie gut man sich um diese Pflanze kümmern muss.
Glauben Sie, dass in den ländlichen Regionen wie hier in Niederbayern oder auch im Chiemgau, im Allgäu, also ich empfinde die Energie hier ähnlich wie im Chiemgau oder auch im Allgäu. Es gibt einfach immer so Stellen, die energetisch einfach für mich zumindest sehr spürbar hoch schwingend sind. Glauben Sie, dass Menschen, die in solchen Regionen leben, ein ganz anderes Verständnis, einen ganz anderen Zugang haben zu den Geschenken und den Möglichkeiten der Natur und dass wir den Städten das vielleicht so ein bisschen verloren haben?
Ja, also ich denke, wir haben den Zugang, aber selbst für uns ist es manchmal schwierig, das wahrzunehmen, weil man einfach auch hier in dieser Mühle einfach so drin ist und man muss sich da einfach selber wieder rausnehmen und dann sagen, was habe ich denn hier vor Ort alles Tolles? Und das ist das, was ich für mich hier so bei uns in Bad Göcking sehe, wo ich mir sage, wir dürfen dieses Schwefelwasser und dieses Moor und diesen Hopfen und das Thermalwasser, das sind für uns Schätze und die müssen wir hegen, die müssen wir pflegen und das müssen wir auch nach außen tragen, wie gut es ist. Und das müssen wir die Leute wieder daran erinnern.
Ist ja ganz interessant, weil Sie haben ja eingangs gesagt, Ihnen ist eigentlich erst vor ein paar Jahren klar geworden, was das für Riesenschätze sind. Hing das mit der Pandemie zusammen? Also woher kam dieses, ist ja fast ein Erwachen.
Ja, natürlich, ja schon. Ich meine, auch wenn man einfach jetzt selber älter wird, ich finde, man sieht Dinge manchmal ein bisschen anders.
Ja.
Und gerade in dieser schnelllebigen Zeit, die uns so mit Social Media und allem hier von außen so überfällt, sage ich jetzt mal, und überrollt. und man immer denkt, was muss man jetzt noch Neues machen und was muss man noch besser machen und was sollte man noch. Ich denke, diese Besinnung auf das, was man hat, das war für mich dann einfach wichtig, oder zu sehen, was wir hier eigentlich Tolles haben, und wir müssen gar nicht viele Dinge neu erfinden, sondern lieber das, was wir haben, schätzen, pflegen, hegen und versuchen, das gut an die Menschen zu bringen.
Ja, man sieht einfach manchmal den Wald vor lauter Bäumen.
Genau, so ist es eigentlich. Genau.
Der Hopfen ist aber kein Gewächs, das man jetzt als im Salat essen würde. Also wo könnte man den Hopfen im Alltag einsetzen? Badewanne, also, haben Sie schon gesagt. Also
man kann schon ein bisschen kochen mit Hopfen, das geht schon. Also man muss aber dazu sagen, dass man den Hopfen, da braucht man dann wirklich eine Bio-Qualität. Und das ist, muss man einfach haben, weil der Hopfen, durch das, dass er so empfindlich ist und über diese großen Monokulturen natürlich auch sehr empfindlich geworden ist, was Ungeziefer und Krankheiten betrifft, muss man da einfach dann sich den richtigen Hopfenbauern suchen. Und dann kann man auch ein bisschen mit Hopfen kochen. Also man kann so ein bisschen eine Apfellimonade, so ein bisschen eine Apfelschorle vielleicht, ein bisschen so mit Hopfendolden ergänzen, sage ich jetzt mal. Man kann vielleicht beim Fleisch kann man ein bisschen ein Steak unter so einer Hopfenkruste machen. Also man kann schon ein bisschen was machen damit. Aber ansonsten ist in erster Linie eben dieses bittere Thema dahinter und muss man ein bisschen aufpassen. Im Alltag kann man wunderbar als Kissen nehmen, also so einfach ein Kissen füllen mit frisch getrocknetem Hopfen. Das hat beim Schlafen eine sehr beruhigende Wirkung, weil diese durch die Körperwärme, diese ätherischen Öle gelöst werden. Also da gibt es schon ein paar so Kleinigkeiten. Oder manche sagen auch, man kann wie beim Holunder oder beim Holler, wie das hier ja heißt bei uns, auf eine Wunde auch ein bisschen Hopfen auflegen, weil es dann antibakteriell ist und entzündungshemmend ist. Aber da muss man da ein bisschen aufpassen.
Also generell kann man sagen, das autonome Nervensystem geht sehr gut in Resonanz mit Hopfen. Ja. Abschließend, was den Hopfen angeht, bevor wir zum Moor kommen, mit welchen Alltags-WWchen, sage ich jetzt mal, könnte es interessant sein, sich mit dem Hopfen mal näher zu beschäftigen?
Also ich denke es einfach in der Kombi mit der ganzen Geschichte, also das geht los von, also man kann auch eine Hopfentinktur zum Beispiel ansetzen, da dann ein paar Tropfen dazu nehmen, kann man wunderbar, eben es hilft bei Appetitlosigkeit, man hilft dann auch wieder bei dem Thema Schlafstörungen, man kann ein bisschen die Nervosität, die innere Unruhe, da kann er dann mithelfen, also so als zu nehmen. Das Thema schmerzstillend bei Rheuma, Arthrose, all diesen Dingen, Gelenkschmerzen, Entzündungen, geht es eben sehr gut mit einem Hopfenbad oder auch mal mit einer Hopfenpackung, einfach den frischen Hopfen auflegen. Und die ätherischen Öle, die sind halt da in erster Linie das, was auf unseren Körper einwirkt und halt dann auch über die Haut reingeht.
Kommen wir mal zum Moor. Also die Palette, was Moor alles kann, das ist, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wirkt krampflösend, entspannend, antibakteriell, entzündungshemmend, entgiftend, hormonregulierend und kommt mittlerweile auch bei unerfülltem Kinderwunsch und beim Anti-Aging zum Einsatz. Gibt es irgendwas, was Moor nicht kann?
Es schmeckt nicht.
Man kann es nicht essen. Nein. Obwohl es zum Beispiel auf den Hund zukommt, tatsächlich für den Darm, bei Hunden gibt es so flüssiges Moor. Ne?
Ja. Genau, zur Darmkur. Ja, also in erster Linie nutzt man das Moor natürlich, seine Eigenschaft als Wärmeträger. Und diese Huminsäuren, die eben im Moor enthalten sind, die nimmt man einfach über die Haut dann auf und die tun einfach in den Gelenken dann das ihrige und haben dann diese schmerzstillende Wirkung. Und wenn man natürlich so den Vergleich hat, ob man sich jetzt in eine Badewanne legt mit warmem Wasser, das Wasser kühlt viel schneller aus. Moor hält eben als Wärmeträger die Wärme viel länger und wirkt da dann natürlich sehr entspannend, entzündungshemmend, sehr beruhigend. All diese Dinge fallen dann da mit rein.
Wird Moor, was sagt man da, wird es geerntet oder wird es?
Moor wird gestochen.
Ach, ich dachte, Torf wird gestochen.
Ja, das Moor kann man sich ähnlich vorstellen. Okay. Also diese Moorfelder, die wir hier im Bad Gögging haben, dort fährt man wirklich hin und dann wird dieses Moor gestochen mit dem Spaten das aus der Erde genommen wird, dann ja, mehr oder weniger gereinigt, die kleinen Ästchen und die groben Steine und was da drin ist, das wird rausgefiltert, rausgesiebt und dann wird es in einen breiigen Zustand gebracht. Wir in Bad Gögging machen das dann natürlich noch mit Schwefelwasser, damit die Wirkung doppelt ist und dann wird es verarbeitet für Bäder, eben für ein Moorbad oder eben für eine Moorpackung, die dann ganz explizit auf dem schmerzenden Gelenk, ob jetzt Knie, Ellbogen oder Nacken- oder Lendenwirbelsäule, je nachdem aufgetragen wird und dann eben 20 Minuten oder eine halbe Stunde, je nachdem, ganz intensiv diese Wärme auf dieses schmerzende Gelenk wirkt.
Produziert die Natur Moor ohne Ende nach oder ist das irgendwann erschöpft?
Es dauert ja ziemlich lange, bis es da ist. Also man muss sagen, Moor ist dahin ja hergesehen auch sehr nachhaltig, denn man kann dieses, ich nenne es jetzt mal einmal gebrauchte Moor, wenn das mal so benutzt worden ist, das geht wieder zurück in den Kreislauf. Also man bringt es wieder auf die Moorfelder zurück und nach 10, 15 Jahren ist es regeneriert und man kann es wieder nutzen.
Ah, okay. Und besteht aus dem, was die Natur zersetzt hat?
Ja, genau.
Also sprich, da sorgen alles auch Pilze drin. Wahrscheinlich
dafür, da ist alles zu zersetzen. Da ist alles drin. Also das ist, ja, dieser Fäulnisprozess unter dieser, ja, in diesem Feuchtbereich, in diesem in Verbindung mit der vielen Feuchtigkeit, Bäume, Pflanzen, sicherlich
Äste, genau, Blätter,
da, also alles, was da, sicherlich ja das ein oder andere Getier, das da unten drin unterwegs war.
Das war natürlich nicht mehr mit dabei, deswegen wird es ja gereinigt. Ja. Ja, hochinteressant, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Ich habe mir aber auch ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht, woraus Moor eigentlich besteht.
Ja.
Aber ja, im Grunde genommen aus Humus.
Ja.
Toll. Es muss ja Jahrhunderte dauern, bis sich große Moorfelder entwickeln.
Und diese Auenlandschaften, in der wir, oder diese Auenlandschaft, in der wir hier leben, eben in den Ausläufern der Donau, die sind natürlich prädestiniert dafür, weil es hier immer wieder Überschwemmungen gab und dann blieb immer wieder Wasser stehen. Und das ist natürlich so eine typische Moorlandschaft.
Wie können wir Moor in unseren Alltag integrieren?
Es gibt verschiedene Thematiken. Man kann es nutzen, so ein bisschen auch als Peeling-Grundlage, so ein Moorsalz, Moor und Meersalz, grobes Salz, feineres Salz gemischt, kann man wunderbar auch als Peeling für die Haut mitnutzen. Das geht sehr gut. Es gibt inzwischen auch so Badezusätze mit Moor, die sehe ich jetzt ein bisschen kritisch, weil das natürlich nicht so die Intensität hat, wie wenn man jetzt richtig frisches Moor auf die Haut klatscht und das dann wirken lässt. Also in erster Linie, so für privat zu Hause, glaube ich, ist es schwierig. In den Häusern, die Moor-Anwendungen anbieten, wird es als Moorbad oder als Moorpackung wird es in erster Linie genutzt. Es gibt natürlich immer, wie gesagt, so das Thema Peeling oder auch so Moorstempelmassagen, also solche Dinge kann man mitmachen.
Ist es entgiftend?
Bis zu einer gewissen Jahr, weil diese Huminsäure natürlich da auf den Stoffwechsel der Knochen und der Gelenke anregen und damit natürlich den Stoffwechsel aktivieren. Und damit hat es natürlich auch eine gewisse entschlackende Wirkung.
Ich war Anfang des Jahres in Sri Lanka und habe dort eine Ayurveda-Kur gemacht. Und es ist ganz interessant, weil in der ayurvedischen Medizin, die in Indien oder auch in Sri Lanka eine absolut anerkannte Alternative zur Schulmedizin ist, dort auch an Universitäten gelehrt wird, also man studiert das. Und ich habe unglaublich wieder einmal darüber gestaunt, mit was für einer Selbstverständlichkeit die Menschen dort auf die Ressourcen der Natur zurückgreifen. Also die hatten auch 6 eigene Plantagen in diesem Resort, wo ich war, wo selber geerntet wurde, wo die, ich setze das in Anführungsstriche, Medikamente mit der Hand gerollt wurden, also die Pillen waren so kleine Kügelchen, alles bestehend aus Blättern, Wurzeln, Rinde, halt alles einfach, was wächst auf diesen Plantagen. Und das finde ich auch einen sehr schönen Aspekt, jedes dieser Medikamente ist individuell hergestellt worden für den Menschen mit seinen Bedürfnissen, der dort war. Und während der Herstellung werden diese Medikamente gesegnet. Also es wird gebeten um Heilung und die Therapeuten und Therapeutinnen, wenn die, bevor die morgens zusammenkommen und bevor die in die Anwendungen gehen, beten und singen für die Menschen, die da sind und auf Heilung hoffen und bitten auch um Heilung für diese Menschen. Und das ist ja was, wo wir hier im Herzen Niederbayerns auch viel näher dran sind, wiederum am Thema Glauben. Wenn Sie es teilen möchten, was sind denn Ihre Gedanken dazu?
Ich finde es wunderbar, weil es diese Ganzheitlichkeit und diese Akzeptanz einfach in der Bevölkerung bei den Menschen darstellt und das haben wir hier leider verloren. Also das gibt's hier, ich glaube, bei uns im ganzen europäischen Kulturkreis nicht mehr, dass man da so dahinter steht, hinter dem einzelnen Thema. Finde ich schade, das hat uns diese schnelllebige Welt ein bisschen genommen. Aber es ist
ja, und die Kirche vielleicht
ja,
auch ein bisschen.
Ja, und die Kirche natürlich auch. Also da muss man sowieso sagen, glaube ich, muss man ein bisschen unterscheiden von der Institution
auf
Kirche und dem Glauben selber. Und ich denke, mit dem Glauben selber kann man es gut vereinbaren. Und dann kann man da auch schon um Hilfe auch mit bitten. Und deswegen gibt es ja in Kurorten auch Kurseelsorger, also von den einzelnen Konfessionen. Also wir hatten hier viele Jahre einen evangelischen Kurseelsorger und einen katholischen Kurseelsorger, eben weil man weiß, dass auch dies mit dazugehört. Wird leider Gottes immer wieder in den Hintergrund gedrängt und manche Stellen nicht mehr nachbesetzt, aber es war schon mal ein wichtiger Punkt.
Ja, also mich hat das wahnsinnig berührt, vor allem, also wer schon mal einen Ayurveda-Kur gemacht hat, weiß, man kriegt da dann auch so Gebräu und die schmecken wirklich teilweise wirklich, wirklich gruselig. Also da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, das ist irgendwie Moor als Basis und man trinkt es dann. Es ist nicht lecker. Und dann erzählte mir, weil ich war so die ersten 5 Tage, oh Gott, das kann ich nicht trinken und es ist schrecklich. Und dann erzählte mir aber eine andere Dame, die dort war, hat mich richtig an die Seite genommen und gesagt, wusstest du, dass das nur für dich gemacht ist? Wusstest du, dass das gesegnet wird und dass die Menschen hier für dich beten und jede einzelne Pille? Und das hat mich voll erwischt. Und am nächsten Morgen durfte ich dann dabei sein, als die ihre Schichten angetreten sind und dann gemeinsam gesungen und gebetet haben. Und das hat mich wahnsinnig berührt auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. Und es ist ja eigentlich auch eine uralte Tradition, auch hier in der westlichen Welt, dass man sich mal für nochmal Kirche hin oder Glaube hin oder her, ist ja was Hochindividuelles, aber dass man zum Beispiel Essen gesegnet hat oder dass man sich für Essen bedankt hat, bei welcher Kraft auch immer. Und wenn alleine unser Gespräch jetzt dazu führt, dass vielleicht ein paar Menschen sich wieder darauf besinnen, das wäre doch ganz wunderbar.
Ja, finde ich auch. Hat man immer gemacht. Beten vor dem Essen. Als Dankeschön für das, was am Tisch steht. Und war über viele, viele Jahrhunderte eine Tradition, die einfach jetzt auf der Strecke geblieben ist. Und so denke ich auch, man nimmt es einfach als zu selbstverständlich. Und vielleicht kann man das auch mit den Heilmitteln so sehen. Wir hier im Ort nehmen sie vielleicht wirklich ein bisschen zu selbstverständlich. Und man müsste sie, und ich kämpfe dafür, dass sie wieder wertgeschätzt werden.
Ja, da mache ich mit. Ich kam drauf, weil ich eben dort auch jedes Mal nach den Anwendungen oder nach den Massagen, und da wird ja auch mit ganz unterschiedlichen Ölen, werden verschiedene Hautpartien massiert, wurde ich auch immer eingepackt in so einen Brei aus. Ich nehme an, dass die Aloe Vera nehmen als Basis und dann sind da halt auch ganz, ganz viele Kräuter drin. Das erinnerte mich ans Moor, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch eine sehr entgiftende Wirkung hat für den Körper.
Absolut, ja. Transportiert auf jeden Fall. Über die Haut dann nochmal ab und dann auch über den Stoffwechsel an sich entschlacken.
Und ich finde jetzt auch mit dem Wissen, das Sie mit uns geteilt haben, nämlich wie viele Jahrzehnte es eigentlich braucht, bis die Natur dann dieses beeindruckende Produkt an uns gibt, betrachtet man das ja auch nochmal durch eine ganz andere Brille.
Ja, doch, denke ich schon.
Dass es nichts ist, was man nur irgendwo kauft, sondern das hat echt eine richtige Geschichte.
Ja. Und es ist halt einfach wirklich natürlich und es hilft, die Schmerzen zu lindern. Und das ist einfach eine tolle Sache.
Der Schwefel ist ja, wie soll ich sagen, eigentlich etwas, was in uns ambivalente Gefühle auslöst, weil er ist sofort überall in der Luft. Wenn man einmal in der Nähe einer Schwefelquelle war, dann weiß man, hat man diesen berühmten Geruch von, ich sage jetzt mal ganz despektierlich, faulen Eiern sofort in der Nase und trotzdem kann der Schwefel so viel. Bei Rheuma, Gelenkschmerzen, Autoimmunerkrankungen, Neurodermitis, Schuppenflechte, also da kommt diese ganze Hautkomponente dazu. Erzählen Sie uns ein bisschen was über den Schwefel.
Ja, der Schwefel ist ja so ein bisschen das Schmiermittel bei unserem Körper. Unser menschlicher Organismus besteht ja auch zu 0,25% aus Schwefel. Und es ist diese, der dafür verantwortlich ist, dass diese Gelenkschmiere funktioniert. Und je älter wir werden, umso weniger wird diese Gelenkschmiere und daher eben auch diese Schmerzen. Und der Schwefel kann eben schon helfen, dass die Schmiere wieder bis zu einem gewissen Grad nachproduziert wird oder zumindest durch diese entzündungshemmende Wirkung, die der Schwefel auch hat, dann eben die Schmerzen gelindert werden. Der Schwefel hat zum einen eben dieses Thema mit der entzündungshemmenden Wirkung, dann diese Gelenksgeschichte, die damit also positiv beeinflusst wird. Das Thema Haut haben Sie schon angesprochen. Der Schwefel hat aber auch eine sehr entschlackende Wirkung. Also man kann den auch wirklich nochmal so als Trinkkur nutzen. Man sollte allerdings nicht mehr wie so zweimal 0,2 Liter am Tag so zwischen den Mahlzeiten trinken, denn der entschlackt einfach dann nochmal eben den ganzen Stoffwechsel und befördert es ab. Und da sind viele gute Eigenschaften eben auch mit dabei. Und eben in Bad Gögging oder bei uns eben das große Glück in der Verbindung mit dem Hopfen, der schmerzlindernd ist in dem Thema, mit dem Thema Moor, das dieser Wärmeträger ist, sind es also drei Komponenten, die eigentlich alle auf ein Thema gehen.
Mir ist Schwefel das erste Mal, also wie gesagt, ich war vor 11 Jahren auf Island, da habe ich zum ersten Mal diesen Geruch und wenn man da in Hotels geht und man stellt sich unter die heiße Dusche, der Geruch ist sofort da, also die Wärme aus der Erde, aus den heißen Quellen, die nutzen die Isländer natürlich auch im Alltag überall. Und vor ein paar Jahren erzählte mir jemand, der eine Verletzung an der Hand hatte, er würde MSM-Schwefel nehmen jeden Tag, also praktisch als Tablette oder als Nahrungsergänzungsmittel wäre ja der richtige Ausdruck. Und wofür steht das MSM, wissen Sie das?
Nee, ich habe es mal gelesen, aber ich habe es wirklich nicht mehr im Kopf, weil das eigentlich dieser bisschen künstliche Schwefel ist und mit dem beschäftigen wir, also oder der extrahierte Schwefel, das ist der pulverisierte und mit dem arbeiten wir hier in Bad Gögging eigentlich nicht. Bei uns ist es ausschließlich das Schwefelwasser und im Gegensatz zu Island kommt es bei uns nur mit 3, 4, 5 Grad aus der Quelle.
Das wäre meine Frage gewesen.
Das ist der Unterschied, also wir haben es kalt, das Schwefelwasser und es wird erwärmt, dann eben einfach auf die Badetemperatur, die man braucht, um einfach dann ein wohliges Bad zu nehmen.
Aus welcher Tiefe in der Erde kommt der Schwefel? Oder sind weiß man, wie tief die Quellen liegen?
Ja, die liegen. Aber das habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Aber da können wir nachschauen. Also das ist gar nicht so weit unten. Ich glaube, es sind so 10, 15 Meter sind diese Schwefelquellen hier unter der Erde. Wir haben hier, das sind in so Becken abgeschlossen unter der Erde. Und durch diese anaeroben Bakterien, die ihren Stoffwechsel dort und ihre Ausscheidung, wird dieser Schwefel produziert. Und bei uns, wenn man hier ins Grundwasser gräbt, hat man sofort Schwefelwasser mit dabei. Also, und diese, es gibt ja dann diese gelösten Stoffe des Schwefels, das dann analysiert wird. Und unsere Quellen hier sind mit die stärksten in ganz Südbayern.
Von der Konzentration her.
Also sehr hoch konzentriert und das nutzen wir eben. Aber wir haben es hier in Bad Gögging kalt. Das heißt, wir nutzen sie im Sommer auch als Kneipptretbecken. Man kann in dem Schwefelwasser eben dann seine Kneippanwendungen nehmen. Man kann es eben als kaltes Wasser trinken. Oder wir haben es hier im Haus auch nochmal im Tauchbecken nach der Sauna. Denn es gefriert bis zu minus 13 Grad nicht zu, dieses Wasser. Und das ist halt auch so eine Besonderheit am Schwefel.
Unterirdische, wie haben Sie das gerade genannt, wie Höhlen? Oder?
Ja, nicht wie Höhlen, das sind so das ist wie Grundwasser, aber das sind so abgeschlossene Gesteinsschichten. Mhm. Und da ist dieser Schwefel und wird produziert durch diese anaeroben Bakterien, die da durch ihren Stoffwechsel das Ganze
produzieren. Also wie ein eigener Organismus.
Ja, wie ein eigener Organismus.
Interessant. Interessant auch, dass die drei hier zusammen sind. Ne? Mhm. Und die Zusammensetzung, also was ist im Schwefelwasser, außer Schwefel,
alles vorhanden? Es sind natürlich viele gelöste Mineralstoffe noch drin. Also die genaue Analyse gibt es in der Touristinfo drüber, oder auch auf der Homepage von der Touristinfo gibt es die genauen Analysen. Es sind natürlich viele gelöste Mineralstoffe drin, aber in erster Linie ist natürlich der Schwefel der Hauptbestandteil. Mhm. Und deswegen riecht es natürlich auch nach diesen verfaulten Eiern. Mhm. Es riecht so, aber schmecken, wenn man ihn trinkt, ist eigentlich geschmacksneutral.
Total. Also ich habe gestern auch in der Sauna, da bieten sie hier Schwefelwasser an. Es ist natürlich beim Trinken, man hat es dann automatisch in der Nase. Aber wenn man es dann im Mund hat, merkt man, es schmeckt eigentlich komplett normal, wie ganz normales Wasser.
Genau. Und im kalten Zustand riecht es auch nicht so stark. Also erst dieser Geruch wird eigentlich erst richtig intensiv, wenn man einfach in ein warmes Bad geht, also wenn das Wasser eingelassen wird. Mhm. Und da muss man ja auch ein paar Dinge beachten. Schwefelwasser darf zum Beispiel nicht in eine Badewanne plätschern, wie wir das so ganz klassisch von dem Füllen einer Badewanne kennen, sondern Schwefelwasser läuft über einen Schlauch in das Bad und füllt sich ganz langsam von unten, damit so wenig Sauerstoff wie möglich in das Wasser kommt, denn sonst verflüchtigt sich der Schwefel gleich. Und da gibt es schon ein paar Dinge zu beachten.
Also auch eine Diva.
Auch eine Diva.
Sind die Quellen hier, weil wenn man ich bin mit dem Hund hier spazieren gegangen und dann riecht man immer mal wieder an einigen Stellen oder sieht auch das an der Wasseroberfläche wie so ein graues, wie so Pollen oder so. Sind die geschützt? Kann da jeder hingehen?
Also die Quellen, die es jetzt hier in Bad Göcking noch gibt, die sind natürlich geschützt. Es gibt auch einen Quellenschutz, den man beachten muss. Die werden auch regelmäßig kontrolliert, und zwar sehr, sehr streng kontrolliert, weil sie ja unter dieses Thema mit Arzneimitteln und Humanarzneimitteln fallen. Die Quellen, die hier so offen laufen, die kann man wirklich nutzen. Also es gibt da viele Leute, die kommen und holen sich täglich ihre Flaschen Wasser und füllen das ab. Man kann das... Er hält sich nicht lange in der Flasche. Also man kann ihn jetzt nicht wie Mineralwasser abfüllen und so weiter. Das bringt nichts, sondern sobald man den je öfter der umgefüllt und eingeschenkt wird, umso mehr verflüchtigt er sich, der Schwefel. Mhm. Aber die Quellen, die hier offen sind, die kann man nutzen. Mhm. Die gehören natürlich jemandem, aber wenn die so offen laufen, kann man schon hingehen.
Mhm. Müsste mal eine Untersuchung machen, vielleicht gibt es die auch. Ob es hier vielleicht Krankheiten gar nicht gibt, die es in anderen Regionen des Landes gibt. Das fände ich mal ganz spannend.
Ja, sehr spannend. Aber dazu müsste das Thema Trinkkur etwas mehr wieder forciert werden. Und das ist im Moment so ein Punkt, der auch ein bisschen nicht so aktiv beworben wird und genutzt wird. Es gibt in den Häusern, in der Römerbadklinik und im Kurhotel Kaiser Trajan, da gibt es auch Schwefelquellen, die mit nutzen zum Trinken. Aber die Trinkkur an sich ist jetzt nicht so das große Thema, leider. Mhm. Was wir schon auch jetzt machen, sind Packungen, also Hautpackungen, wo man das Schwefel Pulver dann eben nochmal eben in Cremeform dann am ganzen Körper mit aufbringt und eben dann so Hautirritationen entgegenzuwirken oder trockene Hautstellen dann einfach damit auch lindern kann. Also gerade meine Tochter, die hat immer wieder so zu bestimmten Jahreszeiten so trockene Stellen auf der Haut gehabt, ein paar Mal in Schwefelwasser gehalten, ein paar Mal die Hände im Schwefelwasser gebadet und weg waren sie. Oder
Wahnsinn.
Es gibt schon so positive Eigenschaften da.
Ja, schöne Alternative auch zu Urea, ne?
Ja, genau.
Was ja in vielen drin ist. Ja, genau. Aber wenn man sich dann mal mit Urea beschäftigt hat, weiß man auch nicht, ob man das auf der Haut
haben will, genau. Also da ist der Schwefel eben ein bisschen eine Alternative dazu.
Mhm. Also wenn ihr es nicht wusstet, Harnsäure, ne?
Ja,
Urea,
genau.
Ich glaube von Schweinen, ne? Mhm. Also vegan ist es auf jeden Fall nicht und man möchte es nicht.
Schwefelwasser ist, weiß nicht, ob man es als vegan bezeichnen kann, aber ich denke doch.
Ach so, weil es ja im Grunde genommen Mikroorganismus ist.
Ja, genau.
Ach, es ist aber auch nicht so einfach.
Ja, klar, schwierig. Nee, aber da ist auch der Schwefel einfach schon auch in der Kombi eben unschlagbar.
Was ist der Unterschied zwischen Schwefel und Thermalwasser?
Also Thermalwasser heißt ja eigentlich nur warmes Wasser. Und bei uns in Bad Göcking hat dieses Thermalwasser natürlich auch einen kleinen, also einen Anteil an Schwefel. Mhm. Das vielleicht in anderen Gegenden, wo es Thermalwasser auch gibt, nicht der Schwefelanteil vielleicht so hoch ist. Und wir haben den mit. Und Schwefelwasser ist halt einfach das hochkonzentrierte Schwefelwasser und das Thermalwasser ist eigentlich ja, Mineral-Thermalwasser, warmes Wasser mit diesen verschiedensten gelösten Mineralstoffen. Okay. Und da gibt es ja Thermalbäder, die haben einen höheren Anteil an Sole zum Beispiel oder die haben einen höheren Anteil an Diem. Aber in erster Linie ist Therme eigentlich warmes Wasser.
Mit welchen Anliegen kommen Menschen zu Ihnen und hierher, wenn die eine Kur machen? Sind es meistens Gelenkgeschichten?
Ja. Also in erster Linie sind es wirklich Gelenksgeschichten.
Arthrose.
Die Arthrose, entzündliches Rheuma, eben diese Geschichten, die machen da Probleme. Und denen kann man eben Schmerzlinderung verschaffen.
Also ich sage das ja immer mal wieder gerne an der einen oder anderen Stelle dazu in diesem Podcast. Erstens, dieser Podcast ersetzt keinen Arztbesuch. Zweitens, wir machen hier immer nur Angebote und reden darüber und sagen auf gar keinen Fall, das solltet ihr nicht tun und das solltet ihr tun, sondern wir wollen ja nur Inspirationen liefern. Und wenn man ergänzend was machen kann, dann ist es natürlich ganz wunderbar, wenn es nicht eine große Palette an Nebenwirkungen mit sich bringt. Oder gibt es bei Hopfen, Moor und Schwefel was an Nebenwirkungen, was man auf dem Schirm haben sollte?
Man muss auf jeden Fall beim Moor aufpassen. Wenn man es als Moorbad nimmt, muss man vorher zum Arzt gehen. Mhm. Also Moorbäder gehen nur mit ärztlicher Verordnung, denn man braucht diesen Check des Herz-Kreislauf-Systems, weil man muss sich vorstellen, beim Moor legt man sich in diesen warmen Brei und der hat 41,5 bis 42 Grad. Also auch da wird dann so eine Art künstliches Fieber erzeugt, das eben dann die Selbstheilungskräfte aktivieren soll oder aktiviert. Aber das geht nur, indem man vorher seinen Kreislauf und sein Herz checken lässt. Also das geht bei der Moorpackung oder auch bei der Moorstempelmassage oder beim Moorpeeling gibt's eigentlich keine Nebenwirkungen. Beim Schwefelbad muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man ein Schwefelbad nimmt. Ist auch ja ein warmes Bad, muss man auch hinterher automatisch nochmal 20 Minuten nachruhen, um einfach den Kreislauf wieder in Ruhe zu bringen und auf Normalstand zu bringen, weil es natürlich schon anstrengend ist und belastend ist. Also das sind eigentlich so diese Nebenwirkungen jetzt bei den Bädern, beim Schwefelwasser, wenn man das trinkt, wie vorher schon gesagt, nicht allzu viel, denn es hat wirklich eine Detox-Wirkung, es entschlackt und da kann natürlich dann schon auch mal sein, dass es ja dann vielleicht zu viel
zu
ist,
entschlackt.
Zu entschlackt und das will man dann ja auch nicht.
Mhm.
Beim Schwefelwasser ist es auch noch so, dass es auch hilft, so ein bisschen diesen Säure-Basen-Halt auszugleichen, also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, was man bei der Detox-Wirkung ein bisschen mit berücksichtigen kann, dass da auch mit den, dass es eben, es ist basisch eben dieses Wasser und kann ihm da eben helfen. Und gerade so Gelenkserkrankungen kommen ja auch oft über Übersäuerung. Also von dem her ist dann auch da eine gute Möglichkeit, mit der Trinkkur ein bisschen entgegenzuwirken.
Welche von den dreien hat Sie denn nachhaltig am meisten beeindruckt?
Ganz ehrlich, das Schwefelwasser. Also das beeindruckt mich wirklich am allermeisten, weil das so vielfältig ist und uns auch so, also ob man es eben jetzt von außen auf den Körper wirken lässt oder auch eben von innen mit dem Trinken, ist schon spannend. Wobei der Hopfen genauso interessant ist, weil er ja eine tolle Pflanze ist, die hier so dieses Landschaftsbild prägt und man es in erster Linie jeder nur mit dem Bier in Verbindung bringt, aber dass da viel mehr dahinter ist und dass das eine tolle Heilpflanze ist, das nimmt man eigentlich dann so im ersten Moment gar nicht wahr. Und eben auch den Hopfen von außen, von innen mit der Tinktur, also ja, das sind tolle Mittel.
Also ich muss gestehen, auch bei mir fängt es jetzt an, so an der einen oder anderen Stelle zu zwicken, wo man dann nicht so richtig weiß, wo kommt's her und dann geht man ins MRT, weiß aber eigentlich schon vorher. Und ich habe doch die Erfahrung gemacht, dass der, wenn der Körper so in Disbalance ist, dass das autonome Nervensystem einfach eine enorme Rolle spielt. Zumindest ist das meine Erfahrung. Das heißt ja nicht, dass es damit immer zusammenhängt, aber ich finde, man sollte es auf jeden Fall immer auf dem Schirm haben. Und alles, was uns so im Nervensystem unterstützt, kann einfach so hilfreich sein.
Ja, und da gehört eben dieses, einfach dieses Entspannen und die Achtsamkeit und all diese Dinge, tragen dazu bei und können eben durch diese natürlichen Heilmittel, die wieder genau in diese Richtung gehen, mit Ruhe, mit Entspannen, mit Wärme, sich was Gutes tun, eben ihren Beitrag dazu leisten.
Wenn Ihre Neugierde jetzt erst vor 3-4 Jahren so richtig in der Tiefe erweckt wurde, sind Sie denn nach wie vor noch auf der Suche nach Antworten, beschäftigen sich mit diesen Dingen?
Ja, und, schon.
Ja?
Ja, doch.
Also hat Ihr Leben verändert?
Ja, zumindest meinen Fokus drauf hat sehr verändert. Also ich selber bin ja in dieser Tretmühle jeden Tag mit drin und da bleibt manchmal wenig Zeit, eben auch so für sich selber. Aber da findet man dann schon auch immer wieder Antworten und auch Hilfe und denkt, naja, genau, da könnte man doch jetzt selber mal probieren, ob der Schwefel und das Moor eben da helfen können. Und man probiert es dann natürlich auch aus und ja, schon positiv das Thema dann.
Das ist ja auch das Tolle an der Zeit, in der wir leben, weil eben aufgrund des Internets so unheimlich viel Wissen da ist, auf das man zugreifen kann. Also jeder kann sich so für sein Leben ja vieles unglaublich Faszinierendes aus dem Netz ziehen. Mittlerweile ist das ist auch was mich gerade sehr beschäftigt, sogenannte epigenetische Gewürze wie Zimt zum Beispiel oder Kurkumin oder was Zimt für den Stoffwechsel tut zum Beispiel. Also alles, was da ist, ne, was aber irgendwie nie Beachtung gefunden hat, weil es so selbstverständlich war. Bei Zimt haben Sie schon gelächelt. Haben Sie sich schon mal mit Zimt beschäftigt?
Ja, noch nicht so wirklich ganz, aber das Thema Gewürze ist absolut ein spannendes Thema, ist hochinteressant auch.
Ja, da sind wir auch wieder in der ayurvedischen Medizin, ja, genau. Wo ja die Ernährung im Grunde genommen auch Teil der Kur ist.
Ja, genau.
Und da ganz, ganz viel mit Gewürzen gemacht wird. Sind denn die Mediziner hier dann in der Region, in der wir uns befinden, kann ich mir vorstellen, viel aufgeschlossener für Natur? Wissen Sie, Sie kennen ja natürlich jetzt nicht jede Praxis, also ich will Sie nicht so einer allgemeingültigen Aussage überreden, aber ein bisschen was kriegen Sie ja auch mit.
Man braucht an einem Kurort, braucht man ja einen Badearzt. Und diese Heilmittel, das ist ja so dieses grobe Denken der Menschen. Die Krankenkasse ist für mich verantwortlich, dass ich gesund bin oder dass es mir gut geht. Und wenn die Krankenkasse mir das nicht verordnet, ob ich das jetzt privat für mich dann mache, das ist ja genau der Punkt, warum wir ja hier auch sitzen, für sich selber was für die Gesundheit zu tun und was es da für Möglichkeiten gibt. Und die Allgemeinärzte haben da wenig Wissen, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen. Und auch nicht diesen...
Werden ja auch nicht ausgebildet.
Die werden da nicht ausgebildet. Und wenn halt allgemein mit, wenn ich halt, wir brauchen als Kurort einen Badearzt und nur dieser Badearzt, der darf diese ortsüblichen Heilmittel für eine Kur verordnen. Also man kann jetzt nicht so zum Hausarzt in München gehen und sagen, ich hätte bitte gern 3 Schwefelbäder dann kann, oder 3 Moorpackungen. Kann der gar nicht verordnen. Der kann nur Fango oder Wärme oder sowas verordnen, sowas Allgemeines, aber nicht ein spezifisches Heilmittel. Das geht wiederum nur am Kurort. Und die Ärzte sind dann natürlich, die Badeärzte sind schon auf diese Heilmittel geschult, ausgebildet, die wissen um diese Thematik dahinter.
Zum Glück gibt's, habe ich immer wieder Gäste hier, die auch über den Tellerrand hinausblicken und auch ganz normale, in Anführungsstrichen, Schulmediziner, die sich aber eben für die neuen oder eigentlich ja alten Lehren immer mehr öffnen. Und das ist doch eine schöne Entwicklung.
Ja.
Ich glaube, dass Gespräche wie dieses, wie gesagt, vor allem dazu einladen sollen, mehr in die Eigenverantwortung zu kommen und auch so rauszukommen aus dieser Haltung, die in uns allen so unheimlich manifest ist. Ich gehe zu einem Arzt, der weiß, was zu tun ist. Nur was der mir empfiehlt, ist das Richtige. Und ich frage dann nicht mehr nach, sondern ich kenne mittlerweile einfach viele Menschen, die erklären ihren Ärzten, was sie über ihre Symptome herausgefunden haben. Und dann gibt es natürlich Mediziner, die sind dafür total offen und andere sind davon total genervt. Und ich finde es irgendwie, also ich verstehe Mediziner, die davon genervt sind, aber auf der anderen Seite finde ich es auch echt gut. Also wenn ich nicht so viel recherchiert hätte in den letzten Jahren und mich nicht so maulwurfartig immer wieder reingebuddelt hätte, dann hätte ich auch vieles nicht lösen können für mich.
Ja, einfach das für sich selber, diese Achtsamkeit und zu schauen, was es noch links und rechts gibt, was mir helfen könnte. Und da gibt es in der Natur eigentlich doch fast für jedes Wehwehchen ein bisschen Hilfe und Unterstützung.
Ja, sich mehr wieder auf das alte Wissen konzentrieren und das auch ernst nehmen. Ne? Und ich würde mir echt so ein Miteinander wünschen, so eine gute Kombination aus beidem.
Ja, und das ist einfach wieder zu schätzen, was wir haben. Also wir haben ja hier wirklich 4 Schätze am Ort und ja, da müsste man viel mehr draus machen. Und das ist mir wichtig, dass die Leute das erfahren, wie sie sich da selber was Gutes tun können und wie man ihnen helfen kann und wie sie sich selber helfen können und eben dieses Angenehme mit dem Hilfreichen und Nützlichen verbinden. Das Absolut. Ist so eine tolle Geschichte.
Absolut. Und worüber wir vorhin gesprochen haben, dieses sind Menschen in diesen Regionen mehr mit diesen Themen verknüpft und offen dafür, als jetzt zum Beispiel in den Städten, wo ich glaube, dass das noch mehr abhanden gekommen ist. Ich weiß es zum Beispiel, ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon mal erzählt, dass ich hatte mal mit einer Schamanin zu tun im Allgäu und die räuchert die Höfe. Also die geht durch die, die ist in der Landwirtschaft und für die Landwirte, hat sie mir erzählt, ist es völlig selbstverständlich, dass eine Schamanin kommt und die bösen Geister vertreibt und die Energien aus den Höfen bringt, sodass halt einfach einmal energetisch durchgewischt wird. Und das ist doch schön, sich darauf mal wieder zu besinnen. Margit Zettelfeldmann, ich danke Ihnen vielmals für das nette Gespräch. Ich danke Ihnen, dass ich hier sein durfte dass Sie Ihre Leidenschaft und Ihr Wissen geteilt haben über Hopfen, Moor und Schwefel. Besonders letzterer wirklich faszinierend. Also gerade auch in dem Blick darauf, wenn man sich das mal klar macht, das ist eigentlich ein eigener Organismus, ein Lebender. Ja, das war mir tatsächlich auch nicht klar. Ich dachte, das wäre einfach irgendein abgestanden riechendes Wasser, aber dass es eigentlich ein lebender Organismus ist, das ist ja wirklich hochfaszinierend. Und die Links zum Eisvogel natürlich in den Shownotes in dieser Folge. Und ich bin gespannt, wie sich das noch so in den nächsten Jahren für Sie weiterentwickelt, was da noch alles so dazu kommt.
Ja, ich bin auch neugierig. Ich hoffe, dass wir da vielen Menschen noch helfen, was Gutes tun können und ein bisschen die Achtsamkeit für sich selber stärken.
Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Alles ich danke Gute. Ihnen. Dankeschön.
Und wie immer, mein großer Dank zum Schluss, der geht an euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr ihn weiter in die Welt schickt. Nächste Woche Freitag starten wir in den April mit einem Get Happy Spezial. Im April soll es sich nämlich ausschließlich um das Thema Narzissmus drehen, weil es einfach immer noch so viele Missverständnisse darum gibt, weil es leider immer verbreiteter wird und auch immer mehr Menschen betrifft. Und zwar nicht nur in Beziehungskontexten, sondern auch am Arbeitsplatz, in den Familien und auch gesellschaftlich. Ich habe fantastische Gäste für euch eingeladen. Ich spreche mit Dr. Bärbel Wardetzky über weiblichen Narzissmus, mit der fantastischen Michaela Huber über Narzissmus und Bindungstrauma, mit Dr. Hans-Joachim Marz über den gesellschaftlichen Narzissmus und natürlich widme ich eine Folge auch den Opfern von narzisstischem Missbrauch. Also, macht euch ein fettes Kreuzchen in den Kalender. Nächsten Freitag das große Narzissmus-Spezial in Get Happy. Und bitte passt bis dahin gut auf euch auf, bleibt gesund, bleibt zuversichtlich und natürlich stets neugierig. Tschüss.
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.